Wer wird Millionär? Das Quizduell, die beste Klasse Deutschlands, Hirschhausens Quiz des Menschen, gefragt, gejagt, eins, zwei oder drei, wer weiß denn sowas, schlag denn was weiß ich was, Quizshows ohne Ende und alle fragen Abend für Abend nach unserer Klugheit. Nach unserer Klugheit fragt auch Jesus im heutigen Bibelwort. Aber schnell ist klar, das Ganze ist kein Quiz, kein Spiel und keine Unterhaltungssendung, sondern eine ernste und zugleich großartige Sache. Ich lese uns den Predigttext für den heutigen Sonntag, ein Gleichnis aus dem Matthäusevangelium, Matthäus 25, die Verse 1 bis 13. Dann wird das Himmelreich gleichen 10 Jungfrauen, die ihre Lampen nahmen und gingen hinaus dem Bräutigam entgegen. Aber 5 von ihnen waren töricht und 5 waren klug. Die Törichten nahmen ihre Lampen, aber sie nahmen kein Öl mit. Die Klugen aber nahmen Öl mit in ihren Gefäßen samt ihren Lampen. Als nun der Bräutigam lange ausblieb, wurden sie alle schläfrig und schliefen ein. Um Mitternacht aber erhob sich lautes Rufen: Siehe, der Bräutigam kommt, geht hinaus ihm entgegen. Da standen diese Jungfrauen alle auf und machten ihre Lampen fertig. Die Törichten aber sprachen zu den Klugen: Gebt uns von eurem Öl, denn unsere Lampen verlöschen. Da antworteten die Klugen und sprachen: Nein, sonst würde es für uns und euch nicht genug sein. Geht aber zu den Händlern und kauft euch selbst. Und als sie hingingen zu kaufen, kam der Bräutigam. Und die bereit waren, gingen mit ihm hinein zur Hochzeit. Und die Tür wurde verschlossen. Später kamen auch die anderen Jungfrauen und sprachen: Herr, Herr, tu uns auf. Er antwortete aber und sprach: Wahrlich, ich sage euch, ich kenne euch nicht. Darum wachet, denn ihr wisst weder Tag noch Stunde. Herr, segne dein Wort an uns allen. Amen. Ob die klugen Brautmädchen aus unserem Gleichnis eine Chance gehabt hätten, in einer der aktuellen Quiz-Sendungen ganz vorn dabei zu sein. Schließlich rühmt Jesus ja ihre Klugheit. Aber wir ahnen, Jesus hat eine andere Klugheit gemeint als jene Klugheit, die Abend für Abend in den verschiedenen Quizshows abgefragt wird. Um die Klugheit, nach der Jesus fragt, lehrt uns schon Psalm 90 zu beten. Herr, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Klug werden sollen wir im Bedenken dessen, dass wir sterben müssen, beziehungsweise mit dem heutigen Gleichnis, klug werden sollen wir im Bedenken dessen, dass Jesus einmal wiederkommt. Klug werden sollen wir, indem wir damit rechnen, dass Jesus wiederkommt. Und dass er einmal diese Welt beendet und sie mit seiner Ewigkeit vollendet. Diese Welt hat nicht das letzte Wort. Und wir in ihr schon gar nicht. Echte Klugheit im Sinne Jesu kann deshalb nur eine Klugheit im Sinne dieser klugen Brautmädchen sein, die vorbereitet sind für den Tag der Wiederkunft von Jesus Christus. Man kann die klügsten Gedanken in dicke Bücher schreiben. Man kann die tollsten Erfindungen für den Fortschritt gemacht haben und meinetwegen auch jede Quizshow gewinnen. Aber wer die Frage nicht für sich geklärt hat, wohin die Reise geht nach dem Tod oder wenn Jesus wiederkommt, wer keine Vorbereitungen für diese Reise getroffen hat, der gleicht den Brautmädchen, die Jesus hier in seinem Gleichnis als töricht bezeichnet. Was entscheidet aber im Gleichnis von Jesus heute Morgen über Torheit und Klugheit? Ein erstes: Klugheit sieht dahinter und weiß um Gottes Ewigkeit. Am heutigen Ewigkeitssonntag erinnert uns Jesus daran: Leben, das ist doch weit, weit mehr als die paar Jahre und Jahrzehnte auf dieser Erde. Aaron Böker hat im letzten Spotlight Jugendgottesdienst dieses schöne Beispiel von einem Seil verwendet. Das hört nicht auf. Und vorne dran war ein kleines Stück, ein bisschen in anderer Farbe gehalten. Gott hat dich zu seiner Ewigkeit berufen. Gott hat dich zum ewigen Leben erschaffen, das nicht aufhört. Gott wünscht sich nicht weniger als seine Ewigkeit mit dir zu teilen. Und Ewigkeit, das ist ja nicht nur irgendetwas, was nicht aufhört. Das ist Gott selbst. Und demgegenüber dieses kleine Stück unseres Lebens heute. Hier irgendwo sind wir unterwegs. Manche von uns nur ein bisschen weiter vorne. Manche irgendwo mittendrin, weiter hinten. Du bist berufen zur Ewigkeit. Leben ist bei Gott nicht das hier, diese 12 Zentimeter, 14 Zentimeter am Anfang, sondern Leben ist bei Gott das hier. Ewigkeit, das ist letztlich Gott selbst. Gott ist die Ewigkeit in Person und ewiges Leben, damit die Teilhabe an Gottes Leben, an all dem, was ihn an Vollkommenheit auszeichnet. Ewiges Leben ist Gottes Vollkommenheit zu genießen. Vollkommene Freude, vollkommene Güte, vollkommene Liebe, vollkommene Gesundheit, vollkommenes Leben, ewiges Leben heißt Gott den Ewigen erleben. Ewigkeit, das ist die Fülle Gottes. Gott, der du allein der Ewige heißt, hat Jochen Klepper einmal gedichtet. Ewiges Leben ist damit nicht nur ein nicht endendes Leben, sondern eine nicht endende Teilhabe an Gottes Leben. Und dann ist es auch kein Zufall, dass in Jesu Gleichnis ewiges Leben mit einer Hochzeitsfeier beginnt. Und unsere Klugheit ist gefragt, dass wir Gottes Ewigkeit nicht verschlafen. Wie diese Klugheit weiter aussieht, das erste, Klugheit sieht dahinter. Sieht dahinter von diesem kleinen Stück, wo wir gerade miteinander unterwegs sind. Sieht dahinter, dass hier, wo die rosa eine Farbe zu Ende ist, trotzdem das Leben nicht zu Ende ist, sondern Leben etwas Größeres ist. Also das erste, Klugheit sieht, egal wo wir miteinander unterwegs sind, dahinter, dass das hier nicht das Ende ist, sondern dass Gott Leben ist und das Leben viel umfassender als das, was wir heute sehen. Ein zweites, Klugheit erwartet den wiederkommenden Herrn. Um unser Gleichnis zu verstehen, müssen wir festhalten, wie eine Hochzeitsvorbereitung im alten Israel üblicherweise abgelaufen ist. Braut und Bräutigam verloben sich und versprechen einander rechtsgültig die Ehe. Und daraufhin macht sich der Bräutigam auf, um zwei Dinge zu regeln. Zum einen muss der Brautpreis ausgehandelt werden und zum anderen muss er sich um eine Wohnung kümmern. Und erst wenn beides in trockenen Tüchern ist, erst dann kehrt der Bräutigam zurück und es konnte Hochzeit gefeiert werden. In anderen biblischen Texten wird die Gemeinde, werden wir mit der Braut verglichen. In diesem Gleichnis mit den Brautjungfern. Aber das ist jetzt an der Stelle zweitrangig, was beides miteinander verbindet. Erwartet den Bräutigam. Erwartet Jesus, der wiederkommt, nachdem er die Wohnung beim Vater bereitet hat, um mit euch seine Ewigkeit zu beginnen. Der Haken in unserem Gleichnis von den fünf klugen und den fünf törichten Jungfrauen, allesamt sind sie eingeschlafen. Die törichten und ebenso auch die klugen. Vers 5. Als nun der Bräutigam lange ausblieb, wurden sie alle schläfrig und schliefen ein. Ziemlich ernüchternd. Selbst die Klugen schlafen ja ein. Der Unterschied, Die Klugen sind im Gegensatz zu den Törichten trotzdem vorbereitet. Sie haben genügend Öl mitgenommen, während die Törichten nicht ausreichend vorgesorgt haben. Bleibt die Frage, wofür steht das Öl? Mit anderen Worten, wie sind wir am besten vorbereitet? Und wie erwarten wir den wiederkommenden Herrn? Also mein zweiter Punkt, Klugheit erwartet den wiederkommenden Herrn. Drei Unterpunkte, wie dieses aussehen kann. Wenn das wahr ist, dass im Bild des Seiles hier diese paar Zentimeter unserem irdischen Leben entsprechen und alles andere hier der Ewigkeit Gottes, dann hat das doch Konsequenzen, was ich in diese 12 Zentimeter hineinpacke. Und wie ich diese Zeit gestalte. Wer um den Horizont des ewigen Lebens weiß, der wird ein paar Dinge anders sehen und anders machen als jemand, für den hier nicht nur die rosa Farbe zu Ende ist, sondern das Leben. Wer um das ewige Leben weiß, wird hier anders leben als jemand, für den hier alles zu Ende ist. Deshalb mein erster Unterpunkt: an der Stelle vorbereitet ist, wer frei davon ist, alles in diese begrenzte Zeit hineinzupacken, sondern stattdessen in seine Ewigkeit investiert. Vorbereitet ist, wer davon frei ist, alles in diese paar Zentimeter hineinzupacken. Wer um den Horizont des ewigen Lebens weiß, der wird diese Zeit hier anders gestalten als jemand, für den hier alles aus ist. Natürlich, wenn hier alles aus ist, dann habe ich Druck, nämlich aus diesen 12 Zentimetern alles rauszuholen, was ich irgendwie rausholen kann. Mit seinem Gleichnis aber will uns Jesus die Augen dafür öffnen, dass mit diesem Farbwechsel hier nicht alles zu Ende ist. Und er wünscht uns die Klugheit, die weiter sieht als die noch verbleibenden Zentimeter oder Millimeter bis zum Farbwechsel hier. Jesus wünscht uns jene Klugheit, die weiter sieht und die deshalb auch nicht alles meint, in diese Zeit hineinquetschen zu müssen. Das würde nur den Druck erhöhen und der Ertrag ist überschaubar. Wenige Millimeter oder Zentimeter. Geistliche Klugheit weiß um das, was kommt und weiß um den, der kommt, Jesus Christus. Und diese Klugheit, die dahinter sieht, auf den wiederkommenden Herrn, und die deshalb hier nicht alles hineinpacken muss, diese Klugheit gibt Kraft für diese paar Zentimeter, auf denen wir zurzeit unterwegs sind. Hier ist, in dieser Klugheit ist die Kraft, dort wo uns zum Beispiel Krankheitsnot alle Kraft rauben will. Für wen mit diesem Farbwechsel alles zu Ende ist, der hat hier ein anderes Problem als der, der weiß, es gibt ein Leben bei Gott, Offenbarung 21, in dem es keine Schmerzen mehr gibt. Diese Klugheit, die dahinter sieht, schenkt Kraft, auch eine Krankheitsnot, die uns Jesus heute nicht wegnimmt, zu tragen, weil wir dahinter sehen. Diese Klugheit, die dahinter sieht, die tröstet, auch wenn wir einen geliebten Menschen in diesem Kirchenjahr loslassen mussten, weil ihn Jesus zu sich genommen hat. Im Glauben an Jesus Christus ist es wahr, dass hier nicht Ende ist, sondern wie in diesem Bild hier ein Farbwechsel. Und dass es stimmt, Christen sehen sich nie zum letzten Mal. Also diese Klugheit, die dahinter sieht, sie tröstet. Diese Klugheit eines weiten Horizontes, die schenkt uns Gelassenheit. Angesichts auch von Wegführungen, die wir uns anders gewünscht hätten. Vielleicht bist du heute Morgen da, fragend, frustriert, suchend, den Weg, dass du den Weg nicht erkennst oder dir anders gewünscht hättest, wie es weitergehen könnte. Diese Klugheit des weiten Horizontes ordnet auch Wegführungen, die wir uns anders gewünscht hätten oder die wir nicht verstehen oder wo wir auf der Suche sind, ein in diesen großen Horizont dessen, was Leben bei Gott heißt. Diese Klugheit, die weitersieht, bewahrt uns vor Neid. Also wenn unsere Nachbarn den nächsten Porsche rausfahren, ein Urlaub nach den anderen rein, Schätze dieser Welt vor sich hertragen, dann erinnert uns diese Klugheit, kein Auto und selbst kein Porsche schafft es über diese Grenze. Und ich kann keinen Urlaub buchen von hier nach da. Und deshalb ist Neid völlig fehl am Platz, sondern eher Mitleid gefragt, Mitleid im positivsten Sinn des Wortes, das um Menschen wirbt, die ein Leben führen unter dem Druck irdischer Begrenztheit. Deshalb bin ich auch nicht nur Christ, weil es bei Jesus ein Leben nach dem Tod gibt, sondern ich bin Christ, weil es bei Jesus ein Leben vor dem Tod gibt, das die Bezeichnung Leben auch verdient und das ich nicht führen muss unter dem Druck irdischer Begrenztheit. Diese Klugheit, die weitersieht, will uns freimachen vom Druck, nichts zu verpassen. Diese Klugheit, die dahinter sieht, will uns freimachen von der Abhängigkeit, was denken die anderen über mich. Entscheidend ist, was denkt Jesus über dich. Diese Klugheit dahinter zu sehen, schenkt Freiheit von Abhängigkeiten. Wer um diesen Ewigkeitshorizont weiß, der ist frei von der Abhängigkeit vom Geld, frei davon, allen Trieben und Sehnsüchten nachlaufen und nachgeben zu müssen. Frei wozu? Frei zu schauen, was zählt in diesem Horizont hier, wenn Jesus einmal wiederkommt. Deshalb, Klugheit erwartet den wiederkommenden Herrn, heißt zuerst Freiheit, alles hineinpacken zu müssen in dieses irdische Leben hier. Ein zweites, deshalb, Klugheit erwartet den wiederkommenden Herrn, vorbereitet ist, wer sich darauf freut, was kommt. Mit anderen Worten, Vorfreude ist die beste Vorbereitung. Und das ist die Klugheit, die sich Jesus so sehr von uns wünscht, dass wir uns freuen auf dieses große Fest, von dem er hier im Gleichnis erzählt, und die damit beginnende Ewigkeit. Du bist berufen zu Gottes Ewigkeit. Und zu jenem Fest am Beginn der Ewigkeit, dessen Großartigkeit wir allenfalls erahnen, wenn wir es mit einem rauschenden Hochzeitsfest verbinden, obwohl dieses Fest jedes unserer Hochzeitsfeste definitiv an Herrlichkeit übersteigt. Unser Gleichnis heute Morgen ist kein Drohgleichnis, sondern eine Einladung zur Freude. Freut euch auf die Ewigkeit. Lebt in dieser Festfreude. Lebt in dieser Festfreude, dass hier unser Herr ein Fest vorbereitet, jetzt schon, mit dem etwas Neues, Großartiges beginnt. Und wo Gott uns verspricht, ich will dir deine Tränen trocknen und von deinen Augen abwischen. Freude. Lebt in dieser Hochzeitsfreude, denn es gibt nichts Schöneres, als am Ende der Tage für immer beim Herrn zu sein, der aus Liebe für uns gestorben ist und der auferstanden ist, damit wir auch leben. Freut euch auf die Ewigkeit. Vorbereitet ist weiter, wer sich auf den freut, der kommt, Jesus Christus. Die Ankunft des Bräutigams zögert sich hinaus und jetzt ist Warten angesagt. Und so machen es auch die 10 Brautmädchen, aber Warten allein reicht nicht. Entscheidend ist, wie man wartet und worauf. Die törichten Jungfrauen haben ihr Warten genau kalkuliert. Und deshalb nehmen sie auch kein Ersatzöl mit, weil sie genau zu wissen meinen, wann der Bräutigam kommt. Aber sie verrechnen sich. Nicht umsonst sagt Jesus, wacht, denn ihr wisst weder Tag noch Stunde. Tröstlich, Jesus hat nichts gegen einen gesunden Schlaf einzuwenden. Alle 10 schlafen beim Warten ein. Doch vor dem Einschlafen tut's Not, die eigene Lebenswelt in Ordnung zu bringen. Denn es gibt Dinge, die kann man einmal nicht mehr in Ordnung bringen. Das bereitstehende Öl im Gleichnis ist ein Bild für unsere Beziehung zu Gott. Will sagen, mein Verhältnis zu Jesus Christus muss geklärt sein. Und das ist auch der Grund, weshalb so viele Abendlieder uns dazu einladen, am Abend zu beten und mit ihrer Hilfe jeden Abend die Prioritäten unseres Lebens neu zu ordnen. Mein schönste Zier und Kleinod bist auf Erden du, Herr Jesu Christ, und nicht der Porsche von meinem Nachbar. Ich will dich lassen walten und alle Zeit in Lieb und Leid in meinem Herzen walten, halten. Dein Wort ist wahr und trüget nicht und hält gewiss, was es verspricht. Im Tod und auch im Leben. Du bist nun mein und ich bin dein, dir habe ich mich ergeben. Das ist die Haltung, die genügend Öl dabei hat und die sich nicht um sich selber dreht, sondern die den Bräutigam im Gleichnis Jesus Christus sehnsüchtig erwartet, weil sie schon heute mit ihm lebt. Das dritte und letzte kommt, denn die Tür ist jetzt offen. Das Ende des Gleichnisses ist hart. Die törichten Jungfrauen kommen, nachdem sie endlich ihre Lampen auch gefüllt haben, zur Hochzeitsfeier hinzu. Aber die Türe ist verschlossen. Es gibt ein Zu. Und so müssen die törichten Jungfrauen jetzt im entscheidenden Augenblick erkennen, die Hochzeit findet ohne uns statt. In ihrer gedankenlosen und unsagbaren Torheit haben sie sich selbst ausgeschlossen. Es fällt schwer, diesen Ausschluss zu akzeptieren, aber ich meine, wir können das Gleichnis drehen und wenden, wie wir wollen. Jesus macht deutlich, wer sein Leben so lebt, dass er sich nicht für mich interessiert, wer die Einladung, die ich ihm doch immer wieder habe zukommen lassen, ausschlägt, wer mein Wort ignoriert und wem alles andere wichtiger ist, der schließt sich selbst aus von dieser ewigen Gemeinschaft mit Gott. Das Bild der zuhenden Tür, es ist erschreckend und doch auch deutlich. Gott zwingt seine Gemeinschaft, seine Ewigkeit niemandem auf. Niemand muss, aber jeder ist eingeladen. Und deshalb richtet Jesus unseren Blick mit diesem Gleichnis heute auf diese Türe, die heute offen ist. Die heute nicht verschlossen ist, sondern offen. Und wir hören ihn sagen, komm, denn die Türe ist offen. Komm, du bist berufen zur Ewigkeit. Der harte Schluss des Gleichnisses soll uns an den Anfang verweisen, damit wir uns von Anfang an anders, nämlich klug verhalten. Wer zu Deutschlands Quiz-Elite gehört, mag interessant sein. Die entscheidende Frage aber ist, ob uns Jesus klug nennt. Deshalb schließe ich mit der Bitte des Psalmbeters, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Amen.